Es ist Donnerstag, der 18. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Donnerstag. Und auch heute gibt es wieder eine Menge Themen und Ereignisse, die nur darauf warten, von uns hier seziert und besprochen zu werden. Und das kann ich heute mit einer Kollegin, mit der es beim letzten Besuch hier nicht nur hochinteressant, sondern auch noch ziemlich lustig war. Sie arbeitet beim RBB, ist Korrespondentin im Hauptstadtbüro und ist zurück bei Apofika. Guten Morgen, Iris Seira.
Das hast du so schön gesagt, lieber Markus. Wirklich. Hallo.
So schön geht's nicht weiter, das sei schon mal versprochen. Heute ist Tag der Jongleure und Tag der Zeitungskolumnisten. Ich würde sagen, das ist eine ziemlich gute Mischung, oder? Weil, also ich habe keine Ahnung vom Kolumnenschreiben, aber was man so hört, hat das ja auch viel mit Jonglieren von unterschiedlichsten Sachen zu tun.
Als hätten wir uns das für heute ausgesucht, oder?
Wir jonglieren uns hier mal in den Tag und müssen heute ausnahmsweise, es tut mir leid, aber mal mit Fußball beginnen. Also keine Sorge, es geht auch ganz schnell. Aber es gibt nicht weniger, man muss es so sagen, als das Comeback des deutschen Vereinsfußballs zu verkünden. Nach dem grandiosen Sieg von Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid und dem Erreichen des Champions League Halbfinals am Dienstagabend hat es gestern Abend nun auch noch der FC Bayern geschafft, hat sich gegen den FC Arsenal durchgesetzt und wir sagen herzlichen Glückwunsch. Wie sehr freust du dich, Iris?
Ja, ich könnte jetzt so tun, als würde ich hier total vor Freude aus der Hose springen, aber gut, also ein Sack Reis. Ich sag mal, es ist ein bisschen mehr als der Sack Reis.
Ah, jetzt hör doch auf, das ist doch mehr als ein Sack Reis. Ich meine, ich war wirklich verblüfft. Ich dachte, diese Bayern-Mannschaft sei komplett tot. Mit diesem auch schon irgendwie wie Dr. Tod daherkommenden Trainer Thomas Tuchel. Und also, dass sie das jetzt, und ich meine, Arsenal, die sind haben gute Chancen, englischer Meister zu werden in der stärksten Liga der Welt und die mal so rauszuhauen. Also, ich hätte es nicht gedacht. Und aber gut, Sack Reis.
Ja, komm, fair enough. Ist wirklich, doch, ist super. Herzlichen Glückwunsch. Vom ganzen Herzen, halben Herzen.
So, und dann kommen wir mal zu seriöseren Dingen.
Papala Paparazzi.
Michaela Schäfer ist jetzt Parteimitglied, das berichtet NTV. Das Erotikmodel Michaela Schäfer hat sich als Konservative geoutet und ist der CDU beigetreten. Ich finde es wichtig zu zeigen, dass man wählen geht. Mich besorgt, dass so viele die AfD wählen. Ich glaube wirklich, dass der Großteil der Deutschen vernünftig ist, erklärte sie hoffnungsfroh und möchte also mit gutem Beispiel vorangehen. Politisch aktiv will sie aber maximal im Hinblick auf Wahlwerbung oder durch die Teilnahme an Sitzungen des Ortsverbands werden. Also das stelle ich mir jetzt schon schön vor, wie die Hinterzimmer-Senioren aus dem CDU-Ortsverein Berlin-Wilmersdorf gucken werden, wenn die selbsternannte Nacktschnecke das erste Mal also zur ordentlichen Sitzung da in den Raum kommt.
Das ist ja eigentlich auch die beste Art der Weiterverwendung, ne? Erst das Dschungelcamp und da hat man sich ja auch lange gefragt, was für eine Challenge kann nach einem Dschungelcamp kommen, wenn man schon mal an einem Hirschpenis geknabbert hat. Ja, klar, CDU, total logisch.
Ja, also das finde ich jetzt auch Friedrich Merz gegenüber ein bisschen diese Hirschpenis. ich finde es gut, denn der CDU hat es zuletzt ja durchaus an programmatischen Vordenkern gefehlt. Also kann man sagen, jetzt ist Friedrich Merz der Wahlsieg kaum noch zu nehmen?
Man weiß jetzt nicht, welchen Einfluss das dann wirklich auf eine Wahl hat, aber und ob es auch wirklich das Niveau der Vorschläge, die aus der CDU kommen, tatsächlich anhebt. Aber was angehoben wird, ist mit Sicherheit der Unterhaltungswert. Ist ja auch schon mal was.
Naja, also ich freue mich schon, weil ich hatte immer mal damit geliebäugelt, Michaela Schäfer ins Spiegel-Spitzengespräch einzuladen. Aber ich habe wirklich trotz emsigster Suche nie so eine politische Tangente gefunden. Und jetzt ist sie plötzlich da.
Das ist doch Wahnsinn, Markus, oder? Da eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten.
Die Frage aber ernsthaft, ist das jetzt überraschend? Also, dass sie, das Erotikmodel, die Nähe zur CDU sorgt. Ich meine, was hat man als so herkömmliche Nacktschnecke bisher gewählt? Die Grünen glaube ich nicht, also zu prüde mittlerweile. Vielleicht haben Erotikmodels ja immer schon die CDU präferiert, während ja die FDP immer die Partei der Pornodarstellerinnen war. Wir erinnern uns an Dolly Buster.
Interessante Beobachtung.
Peter Bond, der war, hat zwar das Glücksrad moderiert, war davor aber auch Pornodarsteller. Und dann hat zuletzt noch der FDP-Politiker Hagen Reinhold für Furore gesorgt, weil er mit der Ex-Pornodarstellerin Anina Ukatius liiert war. Große Boulevardsache. Und das schöne Zitat, wir haben uns bei der FDP kennen und lieben gelernt.
Ja, blöderweise ist aber, glaube ich, die Noch-Ehefrau auch noch bei der FDP, richtig?
Ja, genau. Und der hat das gar nicht gefallen.
Nein, nee. Komisch, verstehe ich gar nicht, wenn man so liberal ist. Also
ich fand ja schon die Begründung von Schäfer, warum sie in die CDU eintritt, so ein bisschen dürftig. Aber sie hat dann noch etwas nachgeschoben und hat erklärt, mir ist wichtig, dass die Arbeitslosenquote sinkt. Es gibt genug Arbeitslose, die den Fachkräftemangel ausgleichen könnten. Da muss mehr Druck reinkommen. Also da droht jemand quasi mit den Peitschenhieben verbal und will da mal richtig, also will da mal den Druck erhöhen am unteren Ende der Lohnskala.
Peitsche, Nacktschnecke, irgendwie passen die Dinge für mich dann doch wieder schlüssig zusammen.
Das jüngste Wunder des Robert Habeck.
Wettkampf um die grüne Kanzlerkandidatur. Habeck rennt Baerbock davon, so berichtet es das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bis zur nächsten Bundestagswahl ist es noch ein wenig hin, aber bei den Grünen wird schon jetzt eifrig über die nächste Führungsperson diskutiert. Für viele ist dabei ganz klar, der aktuelle Wirtschaftsminister Robert Habeck ist der Favorit. Er hat sich als Gesicht der Grünen in der Regierung etabliert. So sehen es jedenfalls seine Fans, Mitarbeiter und Unterstützer. Seine Konkurrentin, Außenministerin Baerbock hingegen, hat letztes Mal ja die Chance. Ob er wirklich ran darf, darüber entscheidet womöglich ein Mitgliederentscheid. So wurde es jedenfalls ausgemacht. Inoffiziell halten viele Grüne einen Mitgliederentscheid jedoch längst für eine Schnapsidee. Insider warnen, dann zerlegen wir uns. Ja, es ist tatsächlich eine heikle Sache, wenn es eigentlich ausgemacht ist, dass Robert Habeck dieses Mal die, Spitzenkandidatur annehmen darf und es dann aber doch einen Mitgliederentscheid gibt. Das könnte natürlich alle Pläne nochmal torpedieren, sofern Annalena Baerbock quasi bei diesem Entscheid mitmacht, weil dann, der Basis der Grünen ist alles zuzutrauen. Das kann auch sein, dass das Establishment glaubt, diesmal ist der Robert dran, aber wenn die dann Annalena Baerbock mit 60% nach Hause schicken, dann guckt er wieder in die Röhre.
Meinst du? Ich hatte irgendwie die Grünen in der Vergangenheit wirklich ein bisschen zahm schon fast erlebt. Also wenn ich da an den letzten Parteitag denke, da sind ja wirklich dann auch Anträge durchgegangen. Da hätte man nie gedacht, dass sowas mal mit den Grünen geht. Das war total easy.
Aber es kommt tatsächlich jetzt drauf an, ob es stimmt, was in letzter Zeit von Journalistinnen und Journalisten immer kolportiert wurde, dass Baerbock das wahrscheinlich anerkannt hat, dass Habeck nun mal mit dem Status als Vizekanzler auch der logische Kanzler oder Spitzenkandidat ist. Wenn sie es anerkannt hat, kann sie sagen, also okay, wir brauchen keine Mitgliederbefragung oder aber ich nehme daran gar nicht teil als Kandidatin, dann dürfte es wahrscheinlich schon für Habeck laufen. Aber ist das so ausgemacht?
Das ist jetzt ein bisschen Spekulation, aber es gibt zwei Dinge, die ich. Das können wir, ne? Es gibt tatsächlich zwei Punkte, die mich doch davon abschrecken lassen, zu sagen, dass Baerbock da nochmal ins Ringen steigt. Der erste ist, sie müsste dann tatsächlich mal hier am Boden bleiben. Das heißt, sie müsste ihren Regierungsflieger verlassen und ja dann tatsächlich im Kanzleramt dann auch als Regierungschefin präsent sein. Das habe ich, wenn ich das so in der Vergangenheit, in den letzten Monaten so richtig beobachte, ist das nicht so einfach für sie.
Gut, sie ist ja Außenministerin, sie ist ja keine Regierungschefin.
Da hast du recht, da hast du recht. Der andere Punkt ist, dass eigentlich Robert Habeck doch schon der Kanzler der Herzen ist. Also das ist doch vielen...
Diese Sichtweise hast du, glaube ich, exklusiv. Also ich kenne noch die ganze Empörung, die über den Pannenminister, der das mit dem Heizungsgesetz nicht hinbekommen hat.
Ja, das stimmt. Aber dann kam der 7. Oktober und dann kamen diverse Ansprachen über Social Media. Und da weiß ich noch, dass viele unserer Kollegen geschrieben haben, das sind doch die Worte, die man eigentlich in dieser Situation von einem Bundeskanzler erwartet hätte.
Der Kanzler der Journalistenherzen, meinst du?
Ja, Vielleicht.
Ich glaube, vielleicht. Dass das tief in der Bürgerschaft, also Robert Habeck wird dir sehr gerne zuhören, falls er jetzt gerade zuhört, aber ich glaube nicht, dass das die weit verbreitete Stimmung in der Bevölkerung ist, das muss ich dir ehrlich sagen.
In der Bevölkerung mit Sicherheit nicht, aber da ist ja ohnehin kühn, dass man sich Gedanken um eine Kanzlerkandidatur macht, weil wo dümpeln die jetzt seit Monaten rum? Bei 13, wenn es gut läuft?
Ja, genau.
Ja, 14, 15, mhm. Also ich sag mal, ja, stabil, da sich die Kanzlerschaft vorstellen zu können.
Ja, und traust du ihm denn zu, dass er die Grünen über dieses Niveau hebt? Weil das wäre ja dann quasi die Umkehrentwicklung zur letzten Bundestagswahl. Da hatten sie die Grünen ja im Vorfeld wirklich grandiose Umfragewerte von über 25%. Und deshalb war dieses Ergebnis von unter 15% letztlich am Wahltag eine Riesenenttäuschung. Ich sag mal, wenn man vielleicht ist es klüger, diesmal von einem unteren Sockel zu starten und dann nur noch alle überraschen zu können.
Ja, möglich ist alles. Aber ich sehe das tatsächlich im Moment nicht. Und das liegt nicht unbedingt nur an Robert Habeck, sondern diese Gesamtperformance der Grünen. Und wenn man mal so ein bisschen bilanziert, was haben sie denn jetzt wirklich auf die Schiene bekommen? Das sieht da unterm Strich auch nicht so richtig gut aus. Also ich glaube, dass große Sozialprojekt, zum Beispiel Kindergrundsicherung, das scheint in dieser Legislatur, jedenfalls in der Form, wie es mal angekündigt war, nicht mehr zu kommen. Und das Heizungsgesetz, ja, da, das ist ja, ja, brauchen wir nicht drüber reden.
Schöne Grüße an Lisa Paus. Und wir haben genug spekuliert, zumindest für den Moment.
Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
Nach Raketenangriff des Iran, Israels Spitzengeneral kündigt Reaktion an. Das berichtet das ZDF, das israelische Kriegskabinett habe sich für einen harten Vergeltungsschlag gegen den Iran entschieden, und zwar auch militärisch. So berichten es verschiedene Medien. Konkrete Informationen darüber, wie ein solcher Schlag aussehen könnte, gäbe es bisher nicht. Die deutsche Außenministerin, da haben wir sie wieder, Annalena Baerbock, und ihr britischer Amtskollege David Cameron haben derweil gestern Israel besucht und versucht, die Verantwortlichen in Israel zu einer maßvollen Reaktion zu bewegen. Es gibt aber keinerlei Anzeichen dafür, dass sie damit erfolgreich waren.
Maßvoll, meinst du so im Sinne maßvoll wie der Einsatz der israelischen Armee im Gazastreifen? Oder was kann man sich da unter maßvoll vorstellen? Das ist tatsächlich schwierig, ohne dass da jetzt wirklich weiter eskaliert wird. Ne?
Ja, also das wäre aber die Frage an dich, was aus deiner Sicht die richtige, die angemessene Reaktion auf die immerhin 300 Drohnen und Raketen, die Iran am vergangenen Wochenende auf Israel gefeuert hat, ein historischer Vorgang von iranischem Boden direkt auf israelischen und nicht mit den ganzen Gehilfen, die Iran da so hat. Also was fändest du angemessen?
Es ist natürlich, wenn ich jetzt sagen könnte, man soll dieses oder jenes machen, ich glaube, dann säße ich nicht hier, dann hätte ich, glaube ich, einen sehr hochbezahlten Job in irgendeiner Beraterposition. Dann wärst du
israelische Ministerpräsidentin.
Genau. Nein, aber tatsächlich hat mich diese Situation an etwas erinnert, zumindest erinnert. Ich finde, Vergleiche sind ja immer schwierig, aber zumindest erinnert im Jahr 2020, ich weiß nicht, ob du das noch auf dem Schirm hast, da gab es ja die Situation, dass es auch eine gezielte Tötung auf irakischem Boden eines sehr hochrangigen iranischen Generals gegeben hat, Soleimani oder so hieß der. Und also das wurde durch die USA ausgeführt. Der Iran hat darauf reagiert, hat Raketen abgeschossen auf den Irak. Und das war es dann auch. Also man hat, beide waren dann, okay, gesichtswarnd, du hast was gemacht, was auch nicht gerade völkerrechtskonform war. Das hatte mich so ein bisschen daran erinnert, dass ja durchaus der Beschuss jetzt auf das Botschaftsgelände oder Konsulargelände des Iran in Syrien jetzt auch nicht unbedingt im Einklang steht mit unseren internationalen Regeln und der Iran Vergeltung oder wie er es eben ja nennt, Selbstverteidigung in Anführungszeichen, das jetzt quasi für sich als erledigt erklärt hat. Und ich fand, Scholz hat in China ja durchaus da ja auch schon mal einen Fingerzeig aufgemacht, wie man jetzt reagieren könnte oder wie man beide Parteien wieder etwas deeskalieren könnte. Er hat ja gesagt, dass Israel vielleicht jetzt auch das mal mitnehmen sollte, dass es gezeigt hat, wie kräftig, also wie abwehrfähig es ist. Es hat sie ja wirklich geschafft, diese 300, ich weiß es nicht, wie viele Drohnen und Raketen. Es sind fast keine Schäden dadurch entstanden. Ich glaube, ein arabisches Mädchen ist lebensgefährlich verletzt worden. Aber im Übrigen hat es keinen großen Schaden angerichtet und es hat damit eben gezeigt, wie stark Israel ist. Also ob man
ja,
eben.
Aber sich darauf jetzt immer nur verlassen, irgendwie, wann kommen denn die nächsten Salven aus dem Iran und dass man dann sagt, also man kann jetzt hier da auf einen Frieden vertrauen, weil außerdem hat man ein gutes Abwehrsystem. Das kann ja auch nicht die Lösung für Israel sein.
Naja, aber in der Logik müsste es ja dann immer weitergehen. Dann schießt Israel wieder, dann schießt Iran wieder das große Glück, das Israel ja jetzt auch hat, ist, dass sich eben, du hast sie aufgezählt, die Verbündeten, die sich hier jetzt rausgehalten haben. Aber wenn dann da an der Nordflanke Israels sich ein weiterer Kriegsherd aufmacht, also ich glaube, das ist etwas, was keine Seite wirklich wollen würde.
Nein. Du hast recht. Also ich würde auch sagen, besonnenes Handeln ist absolut klug, auch im Eigeninteresse, weil Israel hat diese besondere Situation, das hat sich am vergangenen Wochenende gezeigt, dass Länder wie Jordanien, wie Saudi-Arabien auch nicht nur still zugeguckt haben, sondern aktiv bei der Verteidigung geholfen haben. Also auch das ist historisch. Und diese Unterstützung auch aus der arabischen Welt quasi weiter zu behalten, da ist es sicherlich klug, also jetzt nicht den großen Gegenschlag zu machen. Andererseits sehe ich natürlich auch, dass quasi diese Spirale nicht erst mit der Attacke des Botschaftsgeländes in Syrien begonnen hat, sondern spätestens mit der Hamas-Angriff am 7. Oktober. Es gibt unzählige Vasallen Irans, die ständig Israel bombardieren. Also jetzt quasi so, dass zu sagen, es gab die eine Sache und dann gab es jetzt den Gegenschlag und damit ist quitt. Die Rechnung könnte man auch anders aufmachen. Und
ja, die Rechnung kannst du, glaube ich, bis in die 50er Jahre aufmachen, ne? Wo also die USA dann irgendwie auf die iranische Regierung dort, ich sage jetzt mal, wechselnd eingewirkt hat. Das ist ja eben das große Problem, was du, glaube ich, in dieser gesamten Region hast, dass es blöderweise wirklich immer hin und her geht.
Also die iranische Führung hat das ja so dargestellt. Also wir haben jetzt hier den vermeintlich erfolgreichen Angriff mit unseren 300 Drohnen und Raketen gemacht, ja. Gar nicht erfolgreich war, aber sei es drum. Und so, jetzt sei aus ihrer Sicht die Sache auch gut. Ich habe schon Verständnis dafür, wenn jetzt Israelis 0,0 Vertrauen in solche Worte des Mullah-Regimes haben. Ich hatte gestern in meiner Spiegel-Talk den Grünen-Vorsitzenden Omid Nuripur zu Gast, der erzählte, wie er als junger Schüler ist im Iran aufgewachsen, gezwungen war, jeden Morgen anzutreten und Israel den Tod zu wünschen, also in offiziellen Chören und so. Ich meine, das ist das oberste Ziel dieses Terrorregimes und ich kann es deshalb schon verstehen, wenn man Bekundungen des iranischen Regimes nicht so ganz glauben mag.
Ja, also ich würde jetzt auch sagen, dass die Vertrauenswürdigkeit sich wirklich in Grenzen hält und auch halten sollte. Also da ist man mit Sicherheit gut beraten. Die Frage ist nur, ob man besser beraten ist, wenn man diesen Konflikt weiter eskaliert.
Alte weiße Männer.
Zum Würgen. Dieter Hallervorden veröffentlicht Gaza-Song. Darüber berichtet T-Online. Der 88-jährige Kabarettist und Schauspieler Dieter Hallervorden hat auf seinem YouTube-Kanal einen Song veröffentlicht, der sich kritisch mit dem israelischen Vorgehen im Konflikt mit der Terrororganisation Hamas auseinandersetzt. Unter anderem wirft Hallervorden der Regierung von Benjamin Netanyahu in Form eines Gedichts vor, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen. Auch nennt er Israel einen Apartheidstaat. Hallervorden kritisiert sämtliche Parteien im Deutschen Bundestag wegen ihrer Solidarität mit Israel, wirft er ihnen vor, der Apartheid die Treue zu schwören, und zwar von Ampel bis AfD. Ja, es sind wirklich schwere Angriffe, für die der Komiker nun allerdings selbst stark in der Kritik steht. So wird Hallervorden vorgeworfen, mit seinem Protestgedicht Antisemitismus und Verschwörungstheorien zu befeuern. Iris, du hast dieses Video auch geteilt, hat dir Hallervordens Vorstoß gefallen?
Gaza, Gaza oder Palim, Palim, ne? Also man könnte ein richtiges Gag-Eldorado zünden, wenn man denn wollte. Aber ich finde die Häme hier überhaupt nicht angebracht. Und wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, welche Situation da vor Ort herrscht und was wir da an Bildern sehen, das ist erschütternd. Im Übrigen aber auch, was die Situation der Geiseln angeht, ne? Also wenn man einfach nochmal sich überlegt, was diese Militäroperation gebracht hat, wie viele Geiseln sind tatsächlich freigekommen? 2, 3, ne? Der Rest ist ja eigentlich auf dem Verhandlungswege freigelassen worden.
Ja, die könnten längst frei sein, wenn die Hamas sie nicht entführt hätte und sie freilassen
das
würde.
Das ist richtig, aber ich glaube, dass
die Hauptschuld bei Israel liegt, verstehe ich nicht so ganz.
Nein, aber ich glaube, ich sage jetzt nicht Schuld bei Israel, ich will auch nicht die Schuldfrage aufmachen. Ich sage nur, dass die Militäroperation durchaus auch Gefahr für dort festgehaltene Geiseln bedeuten kann. Also wenn man eine 2000-Pfund-Bombe auf dieses sehr enge Gebiet ablässt, da weiß ich nicht, ob das dann wirklich unbedingt sehr sicher für die Geiseln ist. Aber ich will ganz kurz, wenn du erlaubst, auch auf den Text eingehen. Du hast es ja gesagt, in dem Gedicht oder Reim oder Lied.
Wurde übrigens verfasst von Dieter Dehm, genau, dem Liedermacher, tausendmal berührt und ist dann später bei der Linkspartei auf Abwägen geraten.
Also es wird der Vorwurf erhoben des Genozids und der Apartheid und klar, das kann man kritisieren, ob man diese juristischen Begriffe in dieser Art und Weise verwendet, aber vielleicht werfe ich mal ein, dass man zumindest bedenken kann, dass jetzt gerade ja aktuell laufen zwei Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof, also genau wo auch der Vorwurf des Genozids untersucht wird.
Die müssen das behandeln. Bin mir ziemlich sicher, dass am Ende nicht dieses Urteil so kommt. Die müssen diese Klagen annehmen.
Wir haben zwei Verfahren. Wir haben zwei Verfahren. Mit Sicherheit hast du recht, was das Verfahren Nicaragua gegen Deutschland angeht. Da fand ich das jetzt, da geht es ja um die Beihilfe zum Genozid. Das fand ich nicht wirklich gut unterfüttert. Das hat die deutsche Seite in der mündlichen Verhandlung wirklich auch schlüssig argumentiert. Anders hingegen fand ich es bei dem Verfahren Südafrika gegen Israel. Also da muss man schon sagen, dass die Juristen, die da vorgetragen haben, das hat sich jetzt nicht angehört, als wäre es im luftleeren Raum passiert. Die haben sehr detailliert das geschildert und auch gut hergeleitet, warum sie hier auch diesen schwer nachzuweisenden Vorsatz sehen. Und man muss auch feststellen, dass ja im Januar bereits einstweilen immerhin das Gericht festgestellt hat, du hast recht, Klagen müssen angenommen werden. Sie müssen aber nicht so entschieden werden, auch wenn es jetzt nur einstweilen war, dass immerhin einige Handlungen der israelischen Armee in den Anwendungsbereich der Völkerrechtskonvention fallen können. Es sei zumindest plausibel. Also so habe ich diese Entscheidung aus dem Januar gelesen. Und bei dem Vorwurf der Apartheid, da gibt es noch ein anderes Verfahren. Also es gibt ja beim Internationalen Gerichtshof einmal diese sogenannten streitigen Verfahren, also Staat gegen Staat. Und dann gibt es eben noch Verfahren, wo es um sehr aufwendige Rechtsfragen geht, die sogenannten Gutachterverfahren. Und da läuft eben ja auch gerade aktuell eins und da haben sich über 50 Staaten beteiligt und da wird auch der Vorwurf der Apartheid aufgegriffen. Und ein, wie ich finde, renommierter Rechtswissenschaftler, Kai Ambos, hat sich auch gerade mit der Frage auseinandergesetzt. Also to cut a very, very, very long story, a little shorter, ich würde sagen, da ist vielleicht gar nicht so viel Palim-Palim dran. Jedenfalls würde ich keine Häme über Dieter Hallervorden ausschütten wollen.
Das musst du nicht. Das kommt schon genug von anderen, auch berechtigte genau. Kritik. Ich finde es nicht unangemessen, die israelische Reaktion auf diesen furchtbaren Terrorangriff der Hamas zu kritisieren. Ich finde die Verwendung solcher polarisierender Worte wie Völkermord, die aus meiner Sicht überzogen sind, nicht klug im eigenen Sinne, also so. Und in diesem Video, also da steht Hallervorden dann vor so einem Greenscreen und dann kommen auch Bilder, die sind dann zusammenmontiert und daraus entgibt sich schon so ein verschwörungstheoretisches Geraune. Dann ist dann auf einmal das Logo, ja, des deutschen Rüstungsunternehmens Rheinmetall da und dann von der jüdisch-amerikanischen Firma BlackRock. Und dann, also das ist alles so montiert, so von wegen die bösen Kräfte und alles auch noch mit jüdischen Konnotationen dahinter. Also ich finde nicht, dass das die richtige Form ist, das Leid, was es in Gaza zu kritisieren gibt, zu kritisieren. Aber
ich finde es total spannend, auch deine Eindrücke, die ich total nachvollziehen kann, wenn du die so sagst. Und deswegen finde ich es auch gut, dass man darüber diskutieren kann. Und genau deswegen, weil du auch gesagt hast, ich habe es geteilt, genau deswegen, weil ich es spannend finde, was es bei dem einen oder anderen auslöst und auch darüber diskutieren kann. Das finde ich eigentlich gut, dass wir das noch machen.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Reichsbürger wollen Lanz und Maischberger verhaften, das berichtet die Bild. In knapp zwei Wochen beginnt in Stuttgart der Prozess gegen eine Gruppe rechtsextremer Reichsbürger um Heinrich Prinz Reuß. Diese soll einen Putsch gegen die Bundesregierung geplant haben. Jetzt hat die Bild-Zeitung über weitere Details der Anklageschrift berichtet. Die mutmaßlichen Putschisten sollen demnach eine Liste mit unliebsamen Personen geführt haben, für die nach einem erfolgreichen Putsch gegen die Bundesregierung ein Kriegsgericht und sogar die Hinrichtung vorgesehen sein sollen. Unter den geführten Personen neben Kanzler Olaf Scholz und CDU-Chef Friedrich Merz auch die Moderatoren Markus Lanz und Sandra Maischberger. Also ich bin doppelt froh, dass das nichts geworden ist mit dem Putsch, denn ich gucke die beiden wirklich gerne. Aber kann man sagen, man hat es im Mediengeschäft geschafft, wenn die Reichsbürger einen an den Kragen wollen?
Dann haben wir beide es definitiv nicht geschafft, obwohl, komm, ich muss ein bisschen muss ich angeben. Ich habe es mal so ein klitzekleines bisschen habe ich es in so eine Verschwörungsgruppe mal geschafft. Die haben mich mal als Transmensch identifiziert. Also, dass ich eigentlich keine echte Frau bin, ne? Das ist so eine Gruppe, die eben auch der Reichsbürgerszene zuzuordnen ist. Die finden oder denken oder glauben wirklich, sie glauben wirklich, dass Medien und Politik in Wahrheit eben von Transsexuellen und Reptilien beherrscht werden. Und ich war da ein Stück weit stolz, dass die mir sowas zutrauen.
Also wie gesagt, bald dieser Prozess und die Anklage, die enthält wirklich Details, die eigentlich schreiend komisch wären, wenn sie nicht tatsächlich ernst gemeint wären. Also zum Beispiel wollten die Putschisten den kriminellen Ritchie-Brüdern in der Schweiz wahnsinnig viel Geld für Waffen gezahlt haben. Zudem sollten sie nach Zitat, unterirdischen Kindergefängnissen suchen, in denen eine geheime Weltregierung angebliche Experimente an Kindern durchführten. Also die Waffen, die kamen wohl nie an und die Kindergefängnisse, nach denen wurde dann am Ende doch nicht gesucht, Begründung, es wäre den Herrschaften zu kalt gewesen.
Es ist wirklich so, ich finde Guy Ritchie oder auch die Coen-Brüder, die hätten sich dieses Setting und auch wer da alles mitspielt, ne, der Prinz Royce, diese Ritchie-Brüder, ein Medium, diese AfD-Richterin, die war da auch noch dabei, die bei der Wiederholungswahl jetzt in Berlin in den Bundestag gewählt wurde, ne? Also das ist schon abgefahren.
Noch zwei Highlights. Der Referent des Prinzen, das Medium Thomas T., 60 Jahre alt, und Transkommunikationsministerin Hildegard Leiding, AfD-Astrologin, sollen Kandidaten für ihre künftige Regierung nach dem Putsch spirituell anhand ihres Geburtsdatums überprüft haben. Also die haben nichts dem Zufall überlassen. Und Dr. Melanie Ritter, 57, eine Internistin, die wollten die Reichsbürger nach dem Regierungssturz offenbar als Gesundheitsministerin für ihr Fantasiekabinett einsetzen, ihr Spezialgebiet Ovomantie, die Vorhersage der Zukunft aus Eiern.
Ah, das ist geil. Also wow.
Ja, also Lauterbach anderen wollten sie ja sowieso festnehmen.
Ja, stimmt.
Da wäre jetzt hier die Ovomantie-Ministerin gekommen.
Why not? Also ich habe mich tatsächlich bei dem einen oder anderen gefragt, ob man nicht doch die Schuldfähigkeit anzweifeln sollte. Also statt Anklagebank,
weil
doch eher das
weiße
Jäckchen
bescheuert.
Besser wäre. Ne? Ja, aber ich glaube, das Schlimme ist, dass so skurril das klingen mag, blöderweise da ein richtig gefährlicher, ernster Hintergrund besteht. Ne? Also wenn man schon mal sich nochmal auf der Zunge zergehen lässt, über wie viele Waffen und Munition die verfügt haben sollen.
380 Schusswaffen, 350 Hieb- und Stichwaffen sowie 148.000 Munitionsteile. Davon kann die Ukraine an manchen Tagen nur träumen.
Ja, absolut, das ist schon massiv.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Zentralrat der Muslime lehnt auch neue Formulierungen zu Islam ab, das berichtet die FAZ. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime übt weiterhin heftige Kritik am Entwurf des neuen Grundsatzprogramms der CDU. Speziell geht es ihm um eine Formulierung bezüglich der Rolle von Musliminnen und Muslimen in Deutschland. Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. So hatte es ursprünglich in dem Programmentwurf geheißen, bis sich heftige Kritik daran entzündet hatte. Daraufhin wurde der Passus dann geändert und heißt nun, Muslime sind Teil der religiösen Vielfalt Deutschlands und unserer Gesellschaft. Und weiter, ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland. Masiek lehnt auch diese Formulierung ab. Diese sei ein weiterer Versuch der Christlich-Demokratischen Union in trüben Gewässern zu fischen, um Muslime zu stigmatisieren. Iris, hat er da einen Punkt oder ist die nun gefundene Formulierung, die ich eben vorgetragen habe, für dich zumindest in Ordnung?
Sie klingt ja eigentlich in Ordnung, aber ich weiß genau, was er meint. Weil alleine, weil man das so hervorheben muss, dass man das erwähnen muss, heißt ja eigentlich, dass es einen großen Teil gibt, der für den was gemacht werden muss, weil ansonsten
bräuchte es. Buddhisten sind Teil der religiösen Vielfalt, genau.
stimmt auch. Aber ich finde, wir waren auch schon mal anders. Jetzt nur mal zum Stichwort Christian Wulff, wo es eigentlich selbstverständlich hieß, dass der Islam inzwischen zu Deutschland gehört.
Auch der Islam gehört zu Deutschland.
So ist es. Genau so war die Formulierung. Und ich ziehe mal ganz kurz meinen Corrie-Hut aus und jetzt nur so ganz rein für mich gesprochen.
Was ist der Corrie-Hut?
der Corrie-Hut, der Korrespondenten-Hut. Also ich rede mal so ganz normal als kleines Gastarbeiterkind mit türkischen Wurzeln.
Aufgewachsen in Köln.
Richtig. Das hat nicht unbedingt was mit der Religion zu tun. Ich bin nicht in einem muslimischen Haushalt groß geworden und ich kenne auch ganz viele aus der türkisch-arabischen Community, die sind das auch nicht. Aber das ist wie so eine Art Chiffre, die benutzt wird. Man subsumiert sich aber trotzdem irgendwie darunter, wenn solche Diskussionen geführt werden. Und das ist schmerzhaft, weil wenn man eben hier mit einem migrantischen Hintergrund aufgewachsen ist, dann hat man irgendwo immer doch deep down so ein Gefühl der Fremdheit in sich drin. Das ist wie so ein Grundrauschen im Kopf, ne, dass man sich fragt, bist du gut genug, bist du angepasst genug und klar, musst du genug Verständnis zeigen. Natürlich nicht die Kinder auf eine Schule schicken, wo zu viele Ausländer sind. Natürlich verstehst du das, logisch. Die Türkei gehört nicht in die EU. Natürlich gehört die nicht in die EU. Also das, was man eigentlich selber fühlt und denkt und die Bedürfnisse, die man hat, vielleicht auch eben mit seinen Ansichten und Meinungen zum Ausdruck zu bringen, das drückt man selber immer so automatisch weg. Da wächst man ein Stück weit mit auf. Das sehe ich bei ganz vielen. Und da passiert jetzt gerade noch mal was. Also das ist ja, wir reden ja nicht nur über das Grundsatzprogramm, sondern wir haben jetzt schon diese wahnsinnig schwierige, komplizierte Thematik mit Israel und Gaza schon angesprochen. Das ist natürlich, findet auch hier statt. Und die Berliner CDU vor allen Dingen geht ja auch sehr hart gegen Versammlungen vor. Und es ist da manchmal so dieses Gefühl der Ohnmacht. Wohin kann man mit seinen Gefühlen? Wie kann man sich ausdrücken, dass es trotzdem passt? Also ich glaube, die politischen Parteien und vor allen Dingen die CDU, die versäumen hier gerade was, hier verrutscht gerade was. Und das finde ich gefährlich.
Also Ayman Maziek vom Zentralrat der Muslime sagt ja, du hast eben schon angedeutet, als Kritik, wenn überhaupt, wäre eine Formulierung, die alle Weltanschauungen und religiösen Gemeinschaften anspricht, akzeptabel, anstatt nur eine bestimmte herauszugreifen und negativ zu markieren. Vielleicht als Hintergrund auch noch, die kritisierte Passage steht im Kapitel zur inneren Sicherheit und nicht etwa zum Kapitel zu Religionen in diesem Grundsatzprogramm, was Anfang Mai beschlossen werden soll. In dem Kapitel zu Religionen, nämlich heißt es in der Einleitung, ich zitiere, Religionen stehen nicht über dem Grundgesetz und sind kein Freibrief zur Verbreitung intoleranter Ideen. Und das ist letztlich dieselbe Aussage, nur viel breiter gefasst und nicht so quasi mit Hau drauf auf die Muslime werfe.
Ja, you name it. Aber es kommt leider genauso an, ne?
Ich glaub, mein Schwein pfeift.
Keine geeignete Ablöse für die Nachtschicht. Pflegekraft ruft Polizei. Das berichtet dein Sender, der RBB, weil für die Nachtschicht in einem Berliner Seniorenpflegeheim keine ausgebildete Fachkraft erschienen war, hat eine Pflegekraft kurzerhand Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Die diensthabende Altenpflegerin soll zunächst versucht haben, den Bereitschaftsdienst und die Heimleitung zu erreichen, allerdings ohne Erfolg. Die Nachtschicht mussten Polizei und Rettungskräfte den Angaben zufolge allerdings dann nicht übernehmen. Zunächst sei das zuständige Bezirksamt und der Katastrophenschutzbeauftragte verständigt worden. Nach einiger Zeit sei es dann auch gelungen, die Heimleitung zu erreichen. Ja, also wir reden da gleich noch weiter drüber, aber hier sind mindestens zwei deutsche Achillesfersen involviert in dieser Meldung. Einmal Fachkräftemangel, dann natürlich auch noch das Sonderproblemthema Pflege und, wie wir gleich noch hören, auch die Digitalisierung, weil als Entschuldigung hat die Domizilgruppe, die das Heim betreibt, später nämlich erklärt, ein EDV-Problem habe dazu geführt, dass die Buchung einer qualifizierten Zeitarbeitskraft nicht wie üblich per Mail verschickt worden sei.
Und ein wunderschönes Beispiel aus der Abteilung Nachrichten, die einen hoffentlich niemals, niemals selber oder auch irgendwie Angehörige betreffen werden. Ich glaube, ich wäre als Fachkraft, Kraft vor Ort, hätte ich eine Ohnmacht vorgetäuscht und hätte mich selber abholen lassen.
Naja, aber wenn du darauf blickst, also wie die Zahl der alten Menschen künftig sein wird und was die Prognosen für Fachkräfte in Deutschland ist, könnte man fast meinen, dass solche Situationen künftig die Regel sein werden. Und die Absolut. Polizei eben doch die in Senioren- und Pflegeheimen die Nachtschichten übernehmen muss.
Oh ja, das ist auch eine Variante, um das Fachkräfteproblem irgendwie in den Griff zu bekommen.
Blattgold.
Göppingen. Sexabenteuer endet anders als gedacht. Das berichtet der SWR. Ein geplantes Sexdate in Göppingen, Supertitel Sexdate in Göppingen, hat für einen 28-jährigen Mann eine überraschende Wendung genommen. Der Mann hatte sich mit einer Frau im Industriegebiet von Göppingen zum Sex verabredet. Beide zogen sich dort aus. Soweit der Plan. Und legten Kleidung plus Wertsachen ins Auto. Als das geschehen war, stieg die Frau jedoch wieder ins Auto, um zum Sichtschutz, wie sie sagte, der beiden noch kurz ein bisschen umzuparken. Doch statt umzuparken, fuhr die Frau mit Kleidung und Wertsachen des Mannes davon. Eine Spaziergängerin entdeckte den nackten Mann schließlich später in einem Busch und rief die Polizei. Diese sucht jetzt nach der Fahrerin des blauen Fords mit Göppinger Kennzeichen. Laut dem 28-Jährigen trug sie am linken Unterarm eine Tätowierung mit dem Spruch »No cash, no life«. Übersetzt »Kein Bargeld, kein Leben«. Und ja, in dem Fall auch kein Sex, ne?
Ja, ich sag mal, da fällt mir auch ein, no risk, no fun oder no bares ist wahres. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man diese Dame wunderbar auch casten könnte für die Reisgruppe um Prinz Reuß, oder? Die würde doch wunderbar da reinpassen.
Ein bisschen Devisen beschaffen, ne? Für den Putsch.
Dann, ich meine, Bargeld, du weißt ja, das ist in der Reichsbürgerszene ist das sehr beliebt. Das Mittel, wie man eben finanziell nicht zurückverfolgbar ist.
Mir tut nur wirklich leid, was ich jetzt allein aus den letzten beiden Meldungen für einen Einblick in den Alltag unserer Polizistinnen und Polizisten bekommen habe. Die einen müssen da quasi Medikamente im Seniorenheim verabreichen. Die anderen müssen nackte Männer aus dem Busch holen. Also das ist auch kein leichter Job.
Nee. Das stimmt, das ist kein leichter Job, aber vielleicht doch leichter als manchmal so ein Einsatz in Berlin-Neukölln oder um den Görlitzer Park.
No cash, no life, Iris, mit diesem Motto will ich es dann für heute auch bewenden lassen. Ich wünsche den Hörerinnen und Hörern und auch dir einen wunderschönen Tag mit hoffentlich viel Cash und viel Life.
Lieber Markus, danke, dass ich wieder bei euch sein durfte. Habt einen schönen Tag.
Komm wieder, bis bald.
Gerne, tschüss. Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Zusätzliche Redaktion und Produktion Yannick Schäfer. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.